Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Vega.
Willkommen zu einer neuen Folge Gut integriert und danke, dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich heute auf die neue Folge, da ich heute einen sehr coolen Gast in meinem virtuellen Studio habe, und zwar die Vega, die mit mir über ihre Erfahrungen über Racial Profiling reden wird. Aber ich denke, sie kann euch viel, viel mehr darüber erzählen. Und erstmal danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben und dass du diese Erfahrungen, die du gemacht hast, leider mit mir und meiner Community teilen möchtest.
Ja, danke, hier sein zu dürfen.
Was vielleicht noch wichtig zu erzählen ist, Vega und ich haben schon vorher, also Wochen vor dieser Aufnahme jetzt, ein Pre-Call geführt, einfach um diese Erfahrung ein bisschen anzufangen. Und ich sage das einfach nur, damit ihr ein bisschen wisst, was abgeht und dass alles transparent bleibt. Hm. Aber ja, springen wir gleich zur ersten Frage, die ich jedem Menschen stelle, obviously. Und zwar, wer bist du und was machst du?
Ja, ganz basic. Mein Name ist Orene Vega, Vega abgekürzt, und ich bin angehende Juristin. Sprich, ich studiere Jura an der Universität zu Köln. Aber nebenbei habe ich halt eine sehr große Passion für alles, was damit zu tun hat, African oder BPOC zu sein und halt die Thematiken, die damit einhergehen. Sei es Kultur, Sprache, Tradition, Aussehen, Haare oder eben auch Erfahrungen, die damit verbunden werden, ob positiv oder negativ. Daher auch meine Freude, heute hier Gast sein zu dürfen. Ja, das bin ich, oder zumindest das ist ein Teil von mir.
Cool. Normalerweise frage ich ja Leute, welchen kulturellen Background sie haben. Ich glaube, du hast es ziemlich gut angeteased. Möchtest du noch näher drauf eingehen oder sollen wir einfach weiterspringen auf die nächste Frage?
Nee, ich würde sehr gerne drauf eingehen. Ich könnte niemals meinen Background skippen.
Ich freue mich, also bitte sehr.
Ja, mein Background ist Nigerian. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kommen aber aus Nigeria. Das heißt, ich persönlich identifiziere mich als Deutsch-Nigerianerin. Ich sage auch sehr oft, dass ich deutschgeborene Nigerianerin bin, eben weil ich in Köln geboren und aufgewachsen bin, aber halt mit der nigerianischen Kultur.
Verstehe.
Durch meine Eltern.
Das kenne ich voll. Also ich meine, ich glaube, bei mir ist wieder was anderes irgendwo. Aber bei mir ist auch so, dass ich mir denke, ich bin nicht ganz Österreicher, aber auch nicht ganz Albaner, also nicht ganz Kosovo-Albaner, weil ich eben zwar in Österreich aufgewachsen bin, aber ich habe aber keinen Bezug zu Kosovo, weil ich mit 3 Jahren nach Österreich gekommen bin, aber trotzdem habe ich diese ganzen Traditionen mitbekommen von meinen Eltern und meiner Familie, und man wächst halt irgendwie da rein und deswegen hat man diesen Bezug dann irgendwie doch.
Genau.
Aber ganz, verstehe es voll und ganz. Was mich aber voll damals fasziniert hat, als ich dein Profil auf Instagram gesehen habe, by the way, ist, dass du ein Nebenprojekt am Laufen hast, und zwar Vite for Students. Ich würde einfach mal fragen, woher die Inspiration dazu kam.
Also Vita for Students ist aus der Idee herausgeboren, dass ich eben Studenten und Studentinnen wie mir selbst entgegenkommen wollte, indem ich ihm beim Bewerbungsprozess so ein bisschen unter die Arme greife, weil ich gemerkt habe, dass, obwohl Bewerbungen schreiben kein großes Hexenwerk ist, sich der eine oder andere doch ein bisschen damit schwer tut oder die eine oder andere Bewerbung doch ein bisschen so einen Feinschliff braucht, um halt eben hervorzustechen aus der Masse. Und da dachte ich mir, weil es etwas ist, was mir doch sehr einfach fällt, ich den Leuten halt helfen kann, indem ich Bewerbungen Korrektur lese oder auch einfach Fragen beantworte, ihnen dabei helfe, Lebensläufe zu verfassen oder auch einfach Tipps zu geben oder auch ganz einfach den Student, die Studentin zu motivieren. Gerade auch bei Studenten, die eventuell nach Deutschland gekommen sind, um zu studieren und sich in der deutschen Sprache zwar gefestigt haben, aber beim Bewerbungen schreiben halt doch dann ein bisschen hapern. Aber halt auch für den Student, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und halt einfach nie Bewerbung schreiben musste bis zur Uni und sowas und deswegen nicht weiß, wie es läuft. Das ist so die Idee dahinter und der Grund, warum ich das Ganze gestartet habe.
Sehr cool. Ich finde es wichtig, weil ich glaube, Bewerbungen schreiben, ich glaube, wir haben eh mal drüber geredet beim Pre-Call, aber Bewerbungen schreiben ist irgendwie eine Kunst für sich, weil es so schwer ist, ein bisschen Leben da reinzubringen in diesen kleinen Text, in dieses A4-Blatt, keine Ahnung.
Weil man macht da ja auch, hatte ich ja beim Pre-Call erwähnt, man macht da ja irgendwo auch Werbung für sich selbst. Das Wort Werbung steckt ja in Bewerbung drin. Und man will sich ja auch idealerweise dann Werbung für sich selbst machen. Und das fällt den Leuten dann doch ein bisschen schwerer manchmal. Und da wollte ich halt eine Hilfe sein.
Mega. By the way, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber tust du Menschen dann auch helfen bei der, beispielsweise bei der Vorbereitung auf die Bewerbung selbst? Also zum Beispiel, wie sie sich präsentieren sollen beim Interview, oder bleibt das Ganze nur beim Texten? Ich bin jetzt gerade urneugierig, was das angeht.
Das kommt einfach darauf an, wobei die Person selbst Hilfe haben möchte. Also ich hatte auch schon Situationen, auch beispielsweise aus dem Freundeskreis, wo dann gefragt worden ist, okay, was meinst du, was die mich fragen könnten? Und dann sind wir einfach so Szenarien durchgegangen. Das basiert aber doch alles auf dem, was ich selber erfahren habe in meinen Bewerbungsgesprächen. Heißt nicht, dass es bei Ihnen dann genauso sein wird, aber es könnte so sein. Einfach, ja, um der Person dann auch die Nervosität wegzunehmen. Aber nur, wenn die Person das dann halt auch wünscht. Dann
Verstehe.
Kann man auch darauf sich vorbereiten.
Um wieder zurück zum Thema von meinem Podcast zu kommen. Ich rede immer sehr gerne über diesen Kulturenclash, den viele Menschen, die zugezogen sind oder mehrere Kulturen in sich tragen, empfinden. Ich gehe davon aus, wie du schon gesagt hast, du trägst auch zwei verschiedene Kulturen oder vielleicht mehrere in dir. Mhm. Löst das eben einen Kulturenclash in dir aus?
Grundsätzlich ja, aber weil es für mich in Anführungsstrichen normal ist, fällt es mir nicht auf, außer ich werde von außen darauf angesprochen oder darauf hingewiesen. Dann denke ich mir nur so, oh ja, stimmt. Für mich ist es ganz normal einfach, also wie ich das halt von zu Hause kenne, beispielsweise Deutsch zu sprechen und dann halt auch meine Muttersprache und eben halt auch Englisch, also drei Sprachen.
Oh.
Und das ist halt wirklich so ultimatives Zeugnis davon, in diesem Kulturclash zu stecken. Aber es ist für mich vollkommen normal. Aber es wirkt von außen natürlich nicht normal für Dritte. Und wenn ich dann darauf hingewiesen werde, dann merke ich das. Oh ja, stimmt, der Kulturclash, die Sprachen.
Wie zeigt sich das? Zeigt sich das nur durch Sprachen oder gibt es da auch irgendwie andere Anhaltspunkte etc.?
Tatsächlich hauptsächlich durch Sprachen, aber dann auch durch Esskultur oder Ähnliches. Aber Sprache ist ja das, was als allererstes auffällt an einer Person, wenn sie halt anfängt zu sprechen. Wenn sie den Mund aufmachen, wenn ich dann halt draußen bin mit meiner Mutter, mit meiner Familie und wir dann miteinander Englisch sprechen, gemischt mit meiner Muttersprache und dann switchen mit der dritten Person, die halt eben Deutsch spricht, dann fällt es halt schon auf. Ich merke auch sehr oft, dass das Gegenüber nicht so sicher ist, auf welcher Sprache die dann sprechen sollen, weil wir dann zum Beispiel miteinander Englisch sprechen oder sowas, ist dann aber dann positiv überrascht, wenn dann also Deutsch gesprochen wird mit dem dem Gegenüber dann.
Ich finde Sprachen ja auch total interessant, weil ich glaube, Sprachen haben, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber in Sprache ist so viel Kultur drin. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich Albanisch rede, so eine ganz andere Person bin. Ich glaube, Sprache definiert sehr stark, wie Kultur auszuschauen hat, zum Beispiel.
Finde ich aber auch.
Nachdem wir jetzt mal auch Sprache angesprochen haben, ich frage das sehr gerne, obwohl ich eigentlich die Frage ziemlich hasse, wenn man sie mir stellt, aber fühlst du dich eher deutsch oder nigerianisch?
Sowohl als auch. sowohl als auch. Da gibt es für mich kein Entweder-Oder. Ich fühle mich sowohl deutsch als auch nigerianisch, weil ich erkannt habe, dass ich mich nicht zwingend entscheiden muss oder dass man sich nicht zwingend entscheiden muss und dass ich halt auch beides sein kann. Das eine schließt das andere nicht aus für mich. Für mich steht das Deutsche und das Nigerianische, sie stehen für mich gleichwertig nebeneinander. In den einen Sachen fühle ich mich halt ein bisschen mehr deutsch und in den anderen Sachen halt ein bisschen mehr nigerianisch. Aber das heißt nicht, dass ich, weil ich mich mit dem Deutschen identifiziere, dem Nigerianischen den Rücken zugekehrt habe oder umgekehrt, ne? Also das auf gar keinen Fall.
Voll, das hört sich voll schön an. Ich bekomme ein bisschen Gänsehaut, by the way. Oh. ich finde es voll schön, weil ich kann es total nachvollziehen, weil ich weiß also mittlerweile nicht mehr so stark wie früher, aber ich weiß noch früher als Jugendliche habe ich echt damit gestruggelt, weil ich auch dauernd damit konfrontiert wurde von zu Hause, dass ich beispielsweise Albaner bin und ich muss mich albanisch verhalten etc. Und ich finde aber, man kann beides haben. Also man kann wirklich beide Seiten ausleben in vollen Zügen und natürlich einen dritten Weg auch einschlagen und versuchen, diese zwei Kulturen miteinander zu vermischen. Weil ich finde auch, dass Kultur eben nur entstehen kann, indem man es auslebt. Und Kultur verändert sich auch nonstop die ganze Zeit, weil wir sind nicht die gleichen Menschen, wie wir vor 1000 Jahren waren, obviously. Aber ich fand den Satz voll schön und sehr, sehr inspirierend, muss ich zugeben. Aber ja, bei mir war damals meine Herkunft zum Beispiel ein großes Thema, als Jugendlicher zumindest mit 15, 14 etc. Wie war es bei dir? War das ein Thema bei dir? Beschäftigst du dich heute noch mit deiner Herkunft oder eher nicht so?
Doch, das auf jeden Fall. Und ja, meine Herkunft ist auf jeden Fall ein Thema, gerade mit Blick auf meinen Namen und meinen Phänotyp. Es war für mich hier und da, also jetzt in der Vergangenheit, jetzt, du hast auch die Jugend angesprochen, für mich in dieser Zeit, war es für mich tatsächlich dann auch eher mit Scham verbunden. Was rückblickend total schwachsinnig war. Aber warum war es für mich mit Scham verbunden? Weil es für viele halt einfach befremdlich war. Und es wurde halt oft ins Negative gezogen, vor allem oder mit Hinblick auf das limitierte Wissen und auch eher negative Wissen, was viele Leute über den afrikanischen Kontinent hatten. Und ich habe mich halt dadurch so ein bisschen runterziehen lassen und hat halt auch nicht so den Mut, irgendwie das Ganze dann ins Positive zu ziehen, das Ganze ins rechte Licht zu rücken. Ne? Aber das ist heute ganz, ganz anders. Ich lebe für meine Kultur oder für Kultur generell. Ich liebe einfach Kultur und Sprache und vor allem halt für meine Sprache, für meine Herkunft. Ich bin da auch sehr stolz drauf und habe halt auch super viel Freude daran heute, Leuten darüber zu erzählen, Leute darüber zu educaten und halt eben ein Stück weit meine nigerianische Kultur näher zu bringen. Das ist so die Art und Weise, wie ich mich heute halt damit beschäftige. Und ich trage es halt auch sehr gerne nach außen. Ne? Also deswegen auch die Tatsache, dass ich meinen Vornamen voll ausschreibe auf meinem Instagram zum Beispiel und halt eben auf der traditionellen Schreibweise.
Das finde ich aber cool, weil das mit dem Namen fand ich echt toll, weil ich fand es super interessant, wie man schreibt. Schaut auch cool aus, also ich finde es schön, by the way.
Ja, das sind auch nur Umlaute, ne? Also das ist nichts Kompliziertes oder sowas, aber ich wollte es einfach, weil es trägt auch dazu bei, ihn dann richtig aussprechen zu können.
Voll, und dann hast du halt wenigstens einen Bezug, dass Leute fragen, was das überhaupt ist, und hast halt diese Möglichkeit, Leute zu educaten, weil ich finde es auch wichtig, dass man Menschen, die etwas vielleicht nicht wissen, ihnen was beizubringen. Aber ich würde ganz kurz gerne nochmal zu deinem Punkt gehen. Du hast erzählt, dass du eben eine Scham verbunden hast mit deiner Herkunft. Darf ich vielleicht fragen, wie sich das irgendwie gezeigt hat?
Ja, also jetzt gerade mit Blick auf Schule und dass in der Schule halt nicht so viel gelehrt wird über die Geschichte Afrikas als Kontinent. Ich muss das betonen, dass Afrika ein Kontinent ist, weil viele fälschlicherweise denken, es sei ein Land.
Aber wirklich?
und da fängt es halt schon an. Es heißt dann, du kommst ja aus Afrika und Afrika sei ein Land. Und
nein,
diese ganzen negativen Stereotypen, die es dann so gibt. Und dann werde ich so damit behaftet. Und dann wird da halt schon so eine gewisse Peinlichkeit oder Scham ausgelöst, die gar nicht da sein dürfte in erster Linie. Und da wäre es halt an mir gewesen, zuerst mal zu sagen, ja, guck mal, erstens, Afrika ist kein Land, das ist ein Kontinent. Ich komme aus dem westlichen Teil des Kontinents, eben aus Nigeria. Und die Dinge sind so und so und nicht eben so, wie du sie denkst. Und das hatte ich halt vorher nicht. Und deswegen stand halt eher so die Scham im Vordergrund.
Wow. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ich meine, Ich meine, ich erwarte das, verstehe mich nicht falsch, ich erwarte das von US-Amerikanerinnen zum Beispiel. Aber dass Europäer nicht wissen, dass Afrika ein Kontinent ist, ist halt doch schon ziemlich verstörend, you know. Aber,
ja, es ist aber nicht jeder. Ne? Also das sollte jetzt auch nicht so rüberkommen, als wenn keiner irgendwas über Afrika, also oder dass Leute Afrika geografisch nicht als Kontinent zuordnen können. Ich habe aber gemerkt, sie wissen das. Also man weiß es, aber man behandelt es trotzdem so, als wenn es ein Land wäre. Und das ist das, was ich auch nie so wirklich so nachvollziehen kann. Ich glaube, wenn die Leute zumindest ein, zwei Länder in Afrika kennen, dann könnte man so ein bisschen auch so differenziert also darauf eingehen, aber eben weil die Leute halt ja das Wissen halt einfach nicht haben, wird es halt einfach so gerne verallgemeinert.
Verstehe.
So, ne? Genau. Aber dieses, was viele Leute mit amerikanischer Abstammung halt haben, dass sie halt wirklich so, ja, dieses eine Landbild von Afrika haben, das ist hier in Europa zum Glück nicht 100% der Fall, aber trotzdem ist halt sehr viel Unwissenheit noch präsent. Das darf man halt auch nicht vergessen. Es zeichnet sich allein schon in der Frage aus, ob ich Afrikanisch spreche. Ne? Man weiß, Afrika ist ein Kontinent, aber trotzdem fragst du, ob ich Afrikanisch spreche.
Ja, das ist irgendwie, das ist, ich habe mal letztens mit einem Freund drüber geredet, über Sprachen allgemein. Das ist so, als sagt man Asiatisch. Asien ist riesig. Russland ist Asien zum Beispiel. Ich meine, Russen sprechen Russisch und kann Asiatisch. Das ist einfach nur total, sorry, ich sage aber total beschissen, einfach davon auszugehen, dass alles Asiatisch ist. Also, you know what I mean. Oder dass halt ganz Afrika nur afrikanisch ist. Ach, I don't know.
Wenn es dann um Europa geht, dann heißt es nicht, sprichst du europäisch, weißt du? Ne,
dann heißt es Griechisch, Deutsch, Italienisch, dann bist du total differenziert. Und dann streiten sie über, woher die Pizza kommt oder ob aus Italien oder aus Griechenland, habe ich mal gehört. krass.
Genau. Aber so bei Afrika, so afrikanisch, und das kann ich auch nie irgendwie, ich kann es nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Es ist ja auch nicht schlimm zuzugeben, ich weiß nicht, was gesprochen wird. So, dann sage ich das dir.
Aber einfach davon auszugehen, ist halt total blöd, finde ich. Genau, das ist pauschal gesagt. Was mir da voll eingefallen ist, ich glaube, das ist eine andere Dimension, aber ich weiß noch damals, oft haben mich Leute gefragt, ob Kosovo irgendwie die Hauptstadt von Albanien ist oder ob Kosovo in Albanien ist, irgendwo. Ich weiß oft, nein, Kosovo ist ein eigenes Land. Also politische Schwierigkeiten mal zur Seite. Aber ich dachte mir mal, so Digga, ich fand es immer sehr komisch, um zu erklären zu müssen, was Kosovo eigentlich ist und was meine Ethnie ist, gefühlt. Mhm. Aber I was like, no.
Ich meine, manchmal ist es halt so, dass man unwissend ist, okay. Aber wenn du weißt, dass wenn du nachfragst und die Frage eventuell für den Adressaten nicht so angenehm sein könnte, ist es auch okay, eventuell einfach mal nicht zu fragen und sich zurückzuziehen und einfach Google zu fragen.
Voll, voll, das stimmt. Google is your friends.
Ja.
nachdem wir aber so viel über Education reden, ich meine, ich weiß, es ist wichtig, Menschen zu educaten, aber hast du vielleicht manchmal so einen Punkt erreicht, wo du einfach keinen Bock mehr hast, Menschen zu belehren oder ein Wissen beizufügen, etc.?
Ja, das tatsächlich, vor allem wenn es darum geht oder wenn mir Fragen gestellt werden, wo ich merke, dass es ganz klar ist, die Person möchte einfach nur ein Stereotyp bestätigt bekommen.
Mhm.
Ne? Und wenn ich dann merke, dass die Frage so eine Intention hat, dann habe ich auch keinen Bock, darauf zu antworten. Und dann verweise ich halt auch eben auf Google. Ne? Ganz einfach.
Ich glaube, irgendwo ist es okay, wenn man Leute unterrichtet, ein bisschen belehrt. Aber das ist halt meine Meinung. Ich finde, keiner ist verantwortlich dafür, jemanden die ganze Welt zu erklären. Manchmal ist es auch okay, selbst Sachen zu recherchieren, selbst Sachen auf Instagram zu liken, zu suchen, Sachen zu teilen, you know? Weil gerade siehst du halt eh so viele educational posts auf Instagram. Aber auch davor gibt es Möglichkeiten, irgendwie durch Dokus Wissen anzeigen, durch Reportagen, Sachen zu lesen, you know, was auf der Welt passiert und was andere Kulturen machen etc. und wie sich andere Kulturen fühlen, zum Beispiel in dem Fall in Deutschland oder in Europa etc. Ich finde es halt manchmal anstrengend, dass man diese Educator-Rolle annehmen muss nonstop.
Ja, das stimmt, aber ich versuche so aus dem Denken rauszukommen, dass ich das nicht muss. Ich sehe es nicht länger als meine Verpflichtung, sondern als etwas, was ich, also ja, als keine Verpflichtung, sondern als eine Obliegenheit, also etwas, was ich dann mal freiwillig mache, wenn es sich anbietet und wenn es halt auch ein positive Environment ist. Aber wenn es so negativ ist, dann sehe ich mich erst recht nicht dazu verpflichtet. Ne?
Voll, auf jeden Fall, stimme ich dir total zu. Aber jo, nachdem sich mein Podcast ja stark um Integration dreht, frage ich mal, ob du dich damit an sich beschäftigst.
Mit dem Thema Integration?
Genau, also Integration. Und ich frage auch immer sehr gerne Leute, was für sie Integration bedeutet oder was gute Integration ist, so blöd es sich auch anhören mag.
Also Integration bedeutet für mich ganz simpel Teilhabe an Gesellschaft und Kultur. So würde ich das persönlich definieren. Und gute Integration oder ich sag mal perfekte Integration ist, wenn man problemlos Teil der vormals fremden Kultur oder Gesellschaft wird, sprich hinsichtlich Sprache, Mentalität, Gewohnheiten und anderen Modalitäten und dass man sich halt problemlos einblenden kann sozusagen. Das ist so perfekte Integration. Das heißt, die einst fremde Kultur ist einem ein Stück weit eigen geworden. Mhm. Ja. Das Problem bei dieser perfekten Integration ist, finde ich, dass dann die eigene Kultur oder die Ursprungskultur, aus der man kam, Gefahr läuft, vernachlässigt zu werden. Sie rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Ne? Daher würde ich persönlich sagen, man ist gut integriert, wenn man das Vorherige halt erreicht, aber den Bezug zu der Kultur, aus der man kam, eben nicht verliert. Das
verstehe.
Ist für mich gute Integration.
Hast du das Gefühl gehabt, eine Zeit lang oder vielleicht in der Vergangenheit oder momentan auch, dass du eben diese deinen kulturellen Background, deinen nigerianischen Background verdrängt hast?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem in Bezug auf Sprache. Ich spreche Deutsch besser als meine Muttersprache.
Kenne ich zu gut.
Deutsch ist meine beste Sprache, weißt du?
Ja.
Und es ist auch sehr ironisch, weil Deutsch nicht mal meine erste Sprache war. Aha. Also ich habe alle drei Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin, alle ungefähr zeitgleich gelernt. Aber als erstes kam halt meine Muttersprache, das ist Urhobo, eine Sprache, die in der südnigerianischen Region gesprochen wird, aus der ich komme. Gefolgt von Englisch, was ja die Lingua Franca in Nigeria ist, also Amtssprache, weil englische Kolonie und so. Und dann habe ich halt eben Deutsch gelernt, durch die Schule und so. Und dadurch, dass ich Deutsch und halt Englisch dann gelernt habe, ist Urhobo komplett in den Hintergrund gerückt. Sodass ich mich sehr lange nicht mal mehr ausdrücken konnte, in der Sprache. Ich hatte zwar noch ein sehr, sehr, sehr gutes Verständnis für die Sprache, wenn sie mit mir gesprochen wird. Also das Hörverständnis war immer präsent, aber das Sprechvermögen war sehr lange einfach nicht präsent, weil das Deutsche so sehr im Vordergrund stand.
Wow, nee, das verstehe ich voll und ganz, weil ich habe das Gleiche, was Albanisch angeht. Ich habe mittlerweile sogar das Gefühl, dass ich Englisch besser kann als Albanisch. Ich spreche die ganze Zeit in Arbeit Englisch mit Leuten oder mit vielen Freunden von mir, meine Mitwohnerin, mit ihr spreche ich nur Englisch. Und ich finde es ein bisschen schade, weil mir fällt uroft auf und habe ich, glaube ich, uroft auch thematisiert im Podcast, aber mir fällt oft auf, dass ich echt nur Smalltalken kann auf Albanisch mit Leuten.
Ja.
Das fehlt mir total. Und ich denke mir, oh, what's happening? Ich muss zugeben, ich versuche mittlerweile wieder aufzuholen. Ich habe jetzt letztens ein paar Schulbücher gedownloadet irgendwo, irgendwelche PDFs. Ich möchte ein bisschen mehr die Grammatik lernen, also mehr Verständnis bekommen.
Ich auch. Das habe ich übrigens auch gemacht. Jetzt, ich glaube, vor 2 Jahren habe ich so meine Journey begonnen.
Oh, cool.
Also Urhobo zu lernen, weil ich habe irgendwann auch so gediebt, eine Sprache zu sprechen heißt gar nicht, dass du auf der Sprache lesen und schreiben kannst. Mhm. Und irgendwann ist mir so aufgefallen, dass ich auf Urhobo weder lesen noch schreiben kann. Also musste ich halt wirklich so ganz kleinkindmäßig mit dem Alphabet dann beginnen. Und als ich dann angefangen habe, also dann habe ich mich durch das Alphabet gearbeitet, habe dann, also das kam auch super schnell wieder, weil das Vermögen ja irgendwo unbewusst auch noch da war. Ne? Mhm, musste es halt wieder auffrischen. Ne? Genau. Nachdem man das jahrelang im Hintergrund war, musste es halt wieder in den Vordergrund treten. Und da hat halt die Grammatik, also die Grammatik zu lernen, hat halt wirklich sehr dabei geholfen. Und ja, es kam dann halt auch wieder, man muss einfach nur selber so ein wenig die Motivation und die Anregung finden, es dann auch zu tun.
Total, total. Nee, bei mir kam die Motivation auch irgendwo, da ich sehr viele albanisch sprechende Freunde habe. Und ich muss zugeben, ich hatte das niemals. Also ich glaube, erst mit 20 habe ich eine erste albanische gute Freundin kennengelernt. Davor hatte ich nur mit meiner Familie Kontakt und mit meinen Geschwistern, weil wir sind vier, also fünf Kinder insgesamt. Wir haben nur Deutsch gesprochen, nonstop. Und dann hat mir das irgendwie gefehlt und dann war ich war der Jüngste in der Familie und mir wurde immer gesagt, ich rede so viel Deutsch. Und ich dachte mir so, nee, gar nicht. Ich meine, ich rede Deutsch, wenn mit mir Deutsch gesprochen wird. Ich würde am liebsten eher Albanisch reden. Aber wenn ich Albanisch rede und du mit Deutsch antwortest, dann wird es schwer, in meinem Gehirn das zu connecten. Und somehow it didn't happen.
Ja, da bin ich aber sogar ein Stück weit neidisch auf dich, weil ich das tatsächlich nicht habe. aber ich wünschte, ich hätte es und vielleicht kommt es ja auch noch, weil ich, also meine Sprachregion und meine Ethnie aus Nigeria, in der ich komme, ist halt eher eine Minderheit. Also wir sind eine Minderheit von 4 Millionen. aber wenn man bedenkt, dass die Population in Nigeria über 280 Millionen ist, dann sind 4 Millionen halt eben eine Minderheit. Und hier in Deutschland treffe ich halt auch nicht so viele Leute, die aus meiner Ethnie in Nigeria kommen. Und halt auch aus meinem Sprachbackground. Das heißt, ich habe das nicht mehr, dass ich das so kann, mit Leuten Urubu zu sprechen, die halt nicht, also die halt ja aus derselben Ethnie sind.
Voll spannend eigentlich.
Ja, also ich wünschte auch, dass ich dann dementsprechend mehr Leute kennen würde. Wie gesagt, es kommt eventuell noch, aber noch ist es nicht der Fall. Und das war halt auch irgendwo meine Motivation, es dann halt auch zu lernen, weil ich gesehen habe, dass andere Leute mit Background also ihre kleine Community da hatten und halt auch miteinander die Sprache gesprochen haben. Sprich, die Mädels mit türkischem Background hatten halt türkisch miteinander gesprochen. Paar Mädels mit polnischem Background konnten dann polnisch miteinander sprechen. Und ich habe das so gewundert. Ich dachte mir dann so, ihr seid genauso wie ich in Deutschland geboren und aufgewachsen oder wenn auch nur aufgewachsen und ihr könnt eure Sprache so gut. Ja. Ich will das auch können oder ich muss es auch können. So, ich habe das richtig beneidet und das hat mich dann so auch motiviert, dann halt auch anfangen zu lernen, auch wenn ich diese Community noch nicht habe.
Voll. Ich hatte das auch. Also ich genau, was du gerade erzählt hast. Ich war es noch damals in meiner Klasse oder halt in unserer Schule damals. Ich meine, wir waren eine totale AusländerInnen-Schule, sage ich mal pauschal. Aber es gab die Türken, die Türkinnen, so Klicken von serbisch, kroatisch, bosnisch sprechenden Leuten. Es gab Gruppen von den Bulgaren und Bulgarinnen zum Beispiel. Und ich war immer sehr neidisch, weil die haben irgendwie immer zueinander gefunden und ich dachte mir so, ich will auch Albanisch reden. Ich möchte auch irgendwie Leute haben und nicht mal nur zum Reden, muss ich zugeben. Es waren auch Sachen wie, damit man sich austauschen kann, weil ich glaube, ich will jetzt nicht irgendwie alle Menschen pauschalisieren, aber ich glaube, eine Albanerin, ein Albaner aus Kosovo wird meine Struggles in der Familie zum Beispiel damals als Jugendlicher viel eher verstehen als jemand, der halt nicht den gleichen Background hat. Aber ich meine, da hatte ich halt das Glück, dass ich hatte halt sehr viele andere Freunde, die genau die gleichen Problems haben wie ich, weil Ausländer und Ausländerinnen, you know, aber das war halt immer sehr schade. Aber jetzt habe ich es und ich freue mich halt umso mehr darüber.
Ich freue mich auch für dich.
Dankeschön. Wir haben jetzt so viel über Kulturen geredet. Ich habe es ein bisschen rausgehört, aber ich frage jetzt nochmal nach, weil es interessiert mich voll. Ich mag das Gespräch voll mit dir gerade. Wie vereinst du eigentlich denn zwei Kulturen, also das Deutsche und das Nigerianische?
Ja, ich mache das ganz simpel, indem ich mich bewusst mit den Kulturen auseinandersetze, aber vor allem mit der nigerianischen, weil mit der deutschen Kultur, ich meine, ich lebe in Deutschland, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich muss mich nicht anstrengen, um irgendwie mit der deutschen Kultur in Kontakt zu kommen. Das ist eine Begleiterscheinung, wenn ich hier lebe. Ja, das ist ja ganz simpel.
Voll.
daher muss ich, also oder möchte ich mich bewusster mit der nigerianischen Kultur auseinandersetzen. Nicht nur, wie ich wie eben gesagt habe, die Sprache lernen, sondern halt eben halt auch andere kulturelle Sitten und Bräuche darüber, ja, also lerne. Ich stelle meinen Eltern sehr viele Fragen. Ich mache auch meine eigene Research sehr viel. Ich, ja, keine Ahnung, ich versuche das einfach so gut wie ich kann zu integrieren. Auch in der Musik, die ich höre, im Entertainment, im Essen. Es ist mir sehr wichtig, dass ich halt auch lerne, die Sachen kochen zu können, was ich zum Glück auch kann. Und ja, daraus haben sich halt auch eben Gewohnheiten entwickelt, die es mir ermöglichen, mich halt mit beiden Kulturen gleichermaßen auseinanderzusetzen und die Kulturen halt eben zu vereinen.
Mega, mega, total cool, weil du hast gerade auch Essen erwähnt. Ich wollte dich auch über Essen fragen, also was dein Lieblingsessen ist, vielleicht aus beiden Kulturen. Aber ich überlege mir jetzt auch, meine Mutter zu fragen, by the way, ob sie mir irgendwelche Rezepte zuschicken kann, weil ich bin vor kurzem umgezogen nach Berlin eben. Und bisher war ich noch zu Hause bei meinen Eltern. Und ich vermisse gerade irgendwie diese simplen albanischen, das albanische Essen einfach. Und ich muss auch zugeben, auch leicht diese Essgewohnheiten, die wir hatten, dieses Zusammensitzen am Tisch und labern etc. Und ich will das ein bisschen wieder zurückhaben. Ich werde sie wahrscheinlich eh fragen, ob sie mir sagen kann, wie man...
Ja, ich find's super wichtig, weil ich wohne ja auch alleine seit Mai. Ja, also seit auch nicht so lange. Mhm. Ich pendle aber noch sehr viel zwischen meiner Wohnung und der Wohnung meiner Mutter. Ich wohne ja noch in derselben Stadt, so in einem anderen Stadtteil. Und
Richtig.
Das ist ein bisschen weitere Strecke, aber deswegen finde ich es auch wichtig, das zu können, weil vielleicht wohne ich auch irgendwann ganz woanders. Und deswegen war es für mich immer sehr wichtig, auch als ich noch zu Hause wohnte, halt zu lernen, wie man die Sachen kocht. Und meine Mutter hat mir halt eine sehr gute Grundlage mitgegeben. Mhm. Und dann gab es halt auch noch YouTube, sodass ich wirklich so meine Künste perfektionieren konnte.
Oh ja, wie cool. Oh Gott, ich bekomme echt Hunger. Aber wir müssen weitermachen mit dem Thema. Mhm. Und zwar ja, bis jetzt hatte ich urviel Spaß, mit dir darüber zu reden. Ich würde gerne jetzt in das andere Thema, in den anderen Abschnitt gehen, der ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen trauriger ist, aber ein bisschen ernster ist, weil es auch ein ernstes Thema ist und wir sollten uns alle, was das angeht, ein bisschen mehr, also informieren, education, mehr Empathie haben und das mehr reflektieren. Und zwar Racial Profiling. Und ich würde dich gleich mal fragen, was du unter Racial Profiling verstehst.
Racial Profiling bedeutet für mich, wenn man eine Person aufgrund äußerer Merkmale, Stereotypen und oder ethnischer Zugehörigkeit oder auch religiöser oder nationaler Herkunft als verdächtig oder gar kriminell einschätzt, ohne dass es konkrete Verdachtsmomente gegen diese Person gibt. Und in der Gesellschaft sieht man das halt oft oder ja je nach Region oft seitens Beamter. Mhm. Aber es gibt es natürlich auch seitens gewöhnlicher Menschen, sage ich jetzt mal. Also einem Ladenbesitzer zum Beispiel.
Ist halt total, total schrecklich, Menschen ohne Grund, also wirklich nur anhand äußerlicher Merkmale oder nicht nur äußerliche Merkmale, anhand kultureller Merkmale, irgendwas zuzuschreiben, was sie gar nicht sind. Du wirst mir, glaube ich, jetzt mehr davon erzählen, aber ich würde mal einfach fragen, falls es für dich okay geht, ob du bereits, was das auch angeht, rassistische Erfahrungen erlebt hast und wie sich diese Erfahrungen bei dir auszeichnen.
Ich habe schon Erfahrungen mit Rassismus leider machen müssen. In meinem Umfeld vergleichsweise aber weniger als zum Beispiel in kleineren Städten. Meine meisten Erfahrungen beschränken sich auf Mikroaggression, beispielsweise im Schulumfeld. Aber ich habe dann halt auch schon teilweise schlimmere Erfahrungen dann doch machen müssen. Dann aber auch eher außerhalb Kölns tatsächlich, wenn ich so zurückblicke. Es ist dann überwiegend Alltagsrassismus und Mikroaggression, wie gesagt. Sprich Rassismus, der von dem Verursacher oft gar nicht als Rassismus verstanden wird. Und halt auch oft eben im Zusammenhang mit meinem wunderschönen afrikanischen Aussehen und meinem wunderschönen afrikanischen Haar.
I like the confidence, yes.
Und tatsächlich auch sehr viel mit Anfassen tatsächlich.
Oh, das sage ich sogar
viele, viele unangebrachte Fragen oder halt auch als Fragen oder unangebrachte Komplimente. Mhm. Das ist dann als Kompliment getarnt, ist aber kein Kompliment.
Zum Beispiel?
Ja, jetzt wenn ich auch so in Richtung Fetishizing gehe, oh, ne, dann heißt es, ja, eigentlich afrikanische Frauen sind eigentlich so und so, aber du bist die Ausnahme.
Oh Gott.
So, und deswegen soll ich mich jetzt geehrt oder geschmeichelt fühlen oder, das ist kein Kompliment, du hast gerade so meine Sisters so gebasht, um mich so hervorzuheben, das ist kein Kompliment, weil du im Prinzip gesagt hast, afrikanische Frauen sind so und so. Mhm. Was übrigens deine subjektive Wahrnehmung sein mag, aber also das kannst du einfach nicht so pauschalisieren, sage ich jetzt mal so. Und abgesehen davon, also von der Mikroaggression und vom Alltagsrassismus gab es halt natürlich auch schon ein paar extremere Vorfälle, dann auch von verbaler Aggression oder Beleidigung. Zum Glück kommt das eher seltener vor, aber es ist halt auch schon mal vorgekommen. Eben halt auch im Zusammenhang mit dem N-Wort und halt auch ein Vorfall mit Racial Profiling. Das ist so meine Rassismus-Erfahrungen in der Nutshell.
Ich würde eh gleich nachfragen bezüglich der Erfahrung, die du gemacht hast, bezogen auf Racial Profiling. Aber was ich erstmal eher wissen möchte, ist, was das alles in dir auslöst, also auch in Bezug auf das N-Wort oder die Alltags- Erfahrungen mit Rassismus oder eben die Mikroaggression. Was passiert da in dir?
Ich frage mich einfach sehr oft nur, warum? Also innerlich so diese Frage so, warum? Also woher kommt das oder warum hast du diese Schwelle gerade übertreten müssen? Das ist eigentlich so meistens alles, was in mir vorgeht. Und natürlich löst es halt auch hier und da, ja, Trauer aus und auch Schmerz, den es dann zu überwinden gilt für mich.
Du hast mir eben auch vorhin erzählt von den ganzen Mikroaggressionen und du hast zum Glück, sage ich mal, nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie Bekannte von dir, was mich aber auch zu der nächsten Frage führt. Hast du eben Bekannte, die diese Erfahrungen gemacht haben und quasi in Anführungszeichen, was war das Schlimmste oder eines der schlimmsten Dinge, die sie erlebt haben?
Ich würde das sehr gerne auf meine Familie beziehen, auf meine Eltern, vor allem auf das, was so oder wie die gesellschaftliche Situation vor so 20, 30 Jahren war, als sie nach Deutschland kam. Möchte aber aus Respekt dann doch nicht so auf einzelne Erfahrungen eingehen, aber alles, was ich sagen kann, ist, dass die Situation vor 20, 30 Jahren war doch um einiges schlimmer, als wie es jetzt ist. Und the prejudice was there. Also die Vorurteile, die Stereotypen, sie waren präsent. Und war halt etwas, womit meine Eltern jetzt zum Beispiel auf jeden Fall halt auch zu kämpfen hatten. Weil die das auch gar nicht kannten, ne? Also von Nigeria, wo jeder ausschaut wie man selbst, zu Deutschland, wo man auf einmal der Schwarze, der Afrikaner ist oder sowas. Ne? Da kamen halt schon negative Erfahrungen und rassistische Erfahrungen mit ein.
Du hast mir erzählt, du hast eben die Erfahrung gemacht mit Racial Profiling. Deswegen sage ich mal, magst du sie vielleicht mit, nicht mehr mit mir, aber halt mit meiner Community teilen. Was ist da vorgefallen?
Das, was sich ereignet hat, hat sich tatsächlich nicht in Deutschland ereignet, aber in Europa, eben im spanischsprachigen Ausland. Und ich war mit einer Freundin, mit der ich halt zusammen dort gewesen bin, Windowshopping gewesen in einem Laden, der halt darauf spezialisiert ist, Designertaschen nachzustellen, aber auf eine eher qualitative Art und Weise, dass die Produkte halt trotzdem schon was teurer sind, sage ich. Und auch für das generelle Verständnis ist es, glaube ich, auch sehr wichtig zu wissen, dass die Gegend, in der der Laden war, so ein bisschen weniger divers ist Sprich, die meisten Leute, die da sind, schauen nicht so aus wie ich. Sie sind tatsächlich, also vom Phänotyp eher mitteleuropäisch.
Mhm.
Ich würde sagen zu 99,9% sogar. Und die Freundin, mit der ich unterwegs war, hat halt denselben Phänotyp. Und wir waren halt eben da gewesen zum Window-Shopping. Sie hatte mir vom Laden erzählt und wir wollten uns da gerne mal ausschauen. Sie war auch in der Vergangenheit schon mal da gewesen. Und mir fiel halt einfach auf, während ich in dem Laden war und mir die Sachen anschaute, dass die Verkaufsassistentin irgendwie so ein bisschen sehr in meiner Nähe war, was ich zwar ein bisschen komisch fand, aber anfänglich nicht weiter hinterfragen wollte, bis es halt vermehrt vorkam. Also sprich, ich war in einem Abschnitt des Ladens, sie war auf einmal auch da. Ich war im nächsten Abschnitt, sie war auf einmal auch da. Und meine Freundin und ich liefen nicht zusammen durch den Laden. Bei meiner Freundin war sie irgendwie nicht so die ganze Zeit. Und wenn es dann halt auch darum ging, so ein bisschen so ihre Hilfe von sich aus anzubieten, dann galt dieses Angebot eher meiner Freundin und nicht so sehr mir. Und gewisse Bereiche des Ladens seien wohl auch nicht zugänglich gewesen.
Mhm.
Okay, das unterstelle ich mal als der Wahrheit entsprechend. Und auch gewisse Produkte, die ich mir anschauen wollte, seien wohl nur für Klienten gewesen.
Wow.
Auch mal unterstellt, ne? Also tun Sie mal so, als wenn das stimmt. Kann ja sein, ne? Aber das, was wirklich so im Vordergrund stand, war halt die Tatsache, dass diese Frau mir wirklich also ein wenig nachspionierte, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Und hatte dann halt auch meine Freunde, nachdem wir den Laden verlassen hatten, darauf angesprochen, ob ihr das eventuell auch auffiel. Und sie sagte, ja, mir fiel das auch auf. Und dann war halt die Frage, okay, geht man zurück und konfrontiert man das Ganze oder lasst es darauf beruhen? Ich hatte mich aber dafür entschieden, das zu konfrontieren, weil ich mir selbst dachte, im besten Fall war es nur ein Missverständnis.
Mhm.
Oder im Idealfall. Und wenn nicht, dann hat man wenigstens darüber gesprochen und man löst das Ganze durch Kommunikation. Also ging ich zurück und hatte meine Erfahrungen geschildert und halt auch erklärt, der Mitarbeiterin, die dann auch zusammen war mit ihrer Mutter. Also ich glaube, der Laden gehört generell der Familie. Und ich hatte den beiden Damen halt erklärt, das und das habe ich gemerkt, das und das habe ich observiert, so und so habe ich mich dabei gefühlt und zwar unangenehm. Ich habe mich ein bisschen unangenehm damit dabei gefühlt. Und die Tochter, also die Verkaufsangestellte, sagte dann zu mir, warum ich dann überhaupt zurückgekommen sei. Dass wenn sie sich irgendwo unwohl fühlt, sie doch nicht, die sie doch nicht zurückkommt. Dann meinte ich so zu ihr, das mag sein. Ich hatte mich aber dazu entschieden, das Ganze eventuell durch Kommunikation zu lösen, was ja auch an sich nichts Schlimmes ist, meinte ich zu ihr. Da meinte sie so, ja, okay, ja, sorry, was hätte ich denn machen sollen? Also daraufhin, als ich die gefragt habe, also als ich ihr entgegnet habe, dass sie wohl sehr in meiner Nähe gewesen sei, dass sie mir so ein bisschen nachspioniert habe, dann sagte sie, ja, sorry, was hätte ich machen sollen? Leute klauen.
Lol.
Ich so, ja, okay, ja, kann sein, Leute klauen, aber doch nicht ich. Und dann sagte sie so, ja, aber man muss vorsichtig sein und ich kann mich ja nicht in zwei aufteilen, ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Dann meinte ich so, ja. dann meinte ich halt so, dann musst du halt abwechseln. Dann musst du halt mal hier sein, mal da, aber nicht, dass du dich entscheidest, so
ich bin
jetzt nur bei ihr und ich achte jetzt nur auf sie, weil ich nicht überall gleichzeitig sein kann. Ich meinte auch zu ihr, was ist denn für sie das entscheidende Kriterium gewesen, dass sie sich überhaupt dazu entschieden hat, nur in meiner Nähe zu sein, wenn es denn so ist, wie sie sagt, sie könne sich nicht in zwei aufteilen.
Mhm.
So lässt den Verdacht nahebringen, dass sie das dann doch nur bei Menschen macht, die dann so ausschauen wie ich, die meinen Phänotyp haben. Und daraufhin ist sie halt also komplett ausgerastet. Ne? Also sie hat mich dann erstmal gefragt, ob mir langweilig sei. Sagte sie dann erstmal, also sie ist eigentlich gar nicht darauf eingegangen. Sie hat in einem sehr wütenden Ton gesagt, ob mir langweilig sei, warum ich denn nicht an den Strand gehe oder sowas. Dann meinte ich so zu ihr, was hat das gerade damit zu tun, was ich gerade gesagt habe? Die so, ja, die ist ja scheinbar langweilig. dass du extra deswegen zurückgekommen bist. Also die hat das so minimiert, so eine Nichtigkeit. So, warum sei ich deswegen zurückgekommen? Ich solle doch meinen Urlaub genießen und an den Strand gehen. Dass mir ansonsten langweilig sei. Dann meinte ich zu ihr, guck mal, wir haben in der Gesellschaft ein gewisses Problem, das nennt sich Rassismus. Kommunikation hilft dabei, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Mhm. Und dann wurde sie halt noch wütender. Da kam auch ihre Mutter hinzu und sagte so, du liegst falsch. Die Tochter hat ihr dann auch zugestimmt, sagte, ja, du liegst falsch. Ich müsste an mir selber arbeiten. Mhm. Und dann sagte ich zu der Mutter, was hat es denn damit zu tun, dass ich an mir selber arbeiten muss? Ich habe hier gerade ein Problem geschildert oder einen Vorfall geschildert und es wird teilweise ins Lächerliche gezogen oder es wird so dargestellt, als wenn das Ganze meiner Vorstellung entspricht, anstatt oder entsprungen ist, mhm, anstatt dass darauf eingegangen wird. Und dann hat sie einfach nur die ganze Zeit wiederholt, du musst an dir selbst arbeiten, du liegst falsch, du bist das Problem. Also diese Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Ne? Dieses Gaslighting, wie du auch im Pre-Call sehr schön gesagt hast. Ne? Also es wurde da wirklich gar nicht darauf eingegangen. Und die Tochter wiederholt halt immer, so geh doch an den Strand, die ist langweilig. So, also im Prinzip hat sie damit gesagt, dein Problem ist kein ernsthaftes, das ist in deiner Vorstellung, ich werde nicht darauf eingehen, geh an den Strand.
Das ist so gestört.
Das ist im Prinzip das, was mir entgegnet wurde. Oh, also das Gegenteil von dem, was ich mir eventuell erhofft hatte. Und als sie dann auch die ganze Zeit zu mir meinte, arbeite an dir selbst, weil ich, das war, also das, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, dass mir sowas entgegnet wird, sagte ich dann auch zu meiner Freundin, die anfänglich halt auch erklärt hatte, dass sie es übrigens auch so aufgefasst hat wie ich, hatte sie anfänglich erklärt. Aber als es dann hitziger wurde, wurde meine Freundin halt ruhiger. Mhm. Und ich hatte mich dann auch zu ihr gewandt und sagte, hörst du gerade, was diese Frauen zu mir sagen? Und leider kam halt dann auch keine Antwort von ihr. Und das Ganze hat letztendlich so geendet, dass sie uns die Tür aufgemacht hat und uns gebeten hat zu gehen. Und dann sagte ich zu ihr, okay, die Tatsache, dass sie nicht darauf eingeht und so reagiert und mich des Raumes verweist, anstatt darauf einzugehen, was ich überhaupt gesagt habe, bestätigt dann doch so ein wenig das, womit ich sie konfrontiert habe. Und habe dann, also mit diesem Satz dann sozusagen den Laden verlassen. Habe dann vom Laden ein Foto gemacht, weil eine andere Freundin, die zwar nicht dabei war, aber in derselben Region auch zeitgleich war, ich wollte ihr einfach erzählt haben, was passiert ist und ihr auch sagen, welcher Laden das war. Deswegen habe ich ein Foto von dem Laden gemacht und die haben das gesehen und dann halt auch von mir dann auch ein Foto gemacht. Mhm. Nur Gott weiß, was mit diesem Foto jetzt gemacht wird. Ne? Also was die damit gemacht haben oder was denen das jetzt genützt hat, mich zu fotografieren. Genau, und dann muss ich halt auch schon direkt anfangen, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Mhm. Weil das natürlich überhaupt nicht so gelaufen ist, wie ich es mir erhofft habe. Ne?
Natürlich.
Vor allem im Hinblick auf diese Täter-Opfer-Umkehr und das Gaslighting und dieser Spruch.
Ist langweilig.
Ja, genau. Ne? Und sie hat aber im Prinzip trotzdem bestätigt, was ich mir schon gedacht habe. Und zwar, dass sie mich verfolgt, weil sie mich grundlos als verdächtig eingestuft hat. Hat sie mir, also das ist das Einzige, was ich davon mitnehmen konnte, dass das, was ich gefühlt habe, tatsächlich der Fall war.
Das ist krass. Ich meine, du hast mir die Story schon erzählt gehabt. Ich bin auch jetzt wieder irgendwie total, wie sagt man da, ich habe keine Worte dafür, muss zugeben. Ich finde es einfach nur schrecklich. Ich finde es schrecklich. Ich meine, du, so wie du es schilderst, wolltest du einfach nur kommunizieren, reden, versuchen, das Problem irgendwie zu lösen. Aber da war einfach so ein Unverständnis. Und ich glaube, dieses Unverständnis und diese Ignoranz, diese komplette Ignoranz, ist einfach das größte Problem, weil das war nicht mal die Bereitschaft da, dir zuzuhören anscheinend. Das war eher so auf, ist mir scheißegal, was du mir gerade zu sagen hast. Und es ist mir wurscht. Und geh jetzt raus, weil I don't know what. Ich meine, gut, dass nichts Schlimmeres passiert ist, falls ich das so pauschal sagen darf, weil man weiß halt niemals.
Ja, doch, aber hätte es auch. Also ich habe danach mit meiner Mutter telefoniert. Es gibt ja zum Beispiel auch in Amerika schlimmere Vorfälle. Dann wird die Polizei gerufen und dann wird gesagt, dieses Mädchen hat geklaut.
Voll.
Das hätte auch passieren können, aber es ist zum Glück nicht passiert. Es ist zum Glück nur so geendet.
Ich würde einfach mal gleich fragen, ob eben Racial Profiling allgemein oder auch in dem Fall auch Rassismus dein Leben beeinträchtigt in irgendeiner Form und Weise?
Ich kann sagen, nein, es beeinträchtigt mein Leben nicht überwiegend. In der Hinsicht, dass ich in einem Umfeld oder in einer Stadt aufgewachsen ist, die einfach multikultureller ist, sodass man dem nicht unmittelbar ausgesetzt ist, mittelbar aber schon.
Mhm.
Aber auch nein, weil ich bestimmte Umgebungen meide und mich bestimmten Situationen bewusst nicht aussetze, wo ich weiß, dass ich Rassismus erfahren könnte. Also ich navigiere das so ein bisschen selbst.
Also du schützt dich selbst, was es angeht.
Genau.
Aber hast du das Gefühl, dass du vielleicht irgendwie anders behandelt wirst wegen deiner Herkunft, deiner Hautfarbe, deinem Background etc.?
Jein. Das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, hier in Deutschland, ist, dass es sehr oft hinterfragt wird, wenn beziehungsweise warum ich Englisch spreche. Was ja für mich, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, für mich einfach ganz normal ist. Das ist das, was wir zu Hause unter anderem sprechen. Mhm. Und das ist halt auch eben die Lingua Franca in Nigeria als ehemalige englische Kolonie. Aber es wird sehr oft negativ aufgefasst, so nach dem Motto, so also vor allem in Bezug auf den Dialekt oder den Akzent des Englischen, der in Nigeria gesprochen wird, es sei kein richtiges Englisch. Also wird man dann sehr oft eventuell anders behandelt. Also das Englisch sprechen in Zusammenhang mit meinem Aussehen, mit meiner Hautfarbe.
Mhm.
Aber wiederum wird es auch voll oft so dann als Vorteil angesehen und von einigen beneidet. Also das sind so die Reaktionen. Das ist das Einzige, was mir so auffällt. Einiges fällt mir halt auch gar nicht auf. Ne? Also ich gebe den meisten Menschen so the benefit of the doubt, dass ich in der Regel normal und gewöhnlich behandelt werde. Wenn ich dann anfange, Englisch zu sprechen, dann merke ich schon die Blicke so nach dem Motto, warum, also wie kann es sein, so dass dieses schwarze Mädchen Englisch spricht, woher kommt das? Und eventuell, warum dieser Akzent?
Sorry, wenn ich jetzt nachhake. Wie gesagt, ich bin invested gerade in diesem Thema. Bitte, falls es dich irgendwie stört, sag mir Bescheid. Aber ich frage mal, mit welchen Problemen oder falls es Probleme gibt, hast du im Beruf oder auch im Studium zum Beispiel als BIPOC, als Frau auch zu kämpfen?
Das Ding ist, ich als Person denke ja vor allem in meinem Bereich, der Jurisprudenz, zwei Minderheiten ab. Ne? Einmal bin ich eine Frau und einmal bin ich eine schwarze Frau, also Woman of Color, weißt du?
Genau.
Und ich glaube, in diesem Bereich, vor allem hier in Deutschland, gibt es, wie gesagt, nicht viele von uns. Und da wird man, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt. Und ich hatte sowieso auch so, was Bildung und sowas angeht, immer das Gefühl, dass ich so doppelt so hart, wenn nicht sogar dreimal so hart arbeiten muss, um mich irgendwie als ebenbürtig zu beweisen. Das sind so die Sachen, die Probleme, mit denen ich so zu kämpfen habe. So, ich muss dreimal so hart arbeiten, also einmal, weil ich eine Frau bin und dann nochmal, weil ich eine schwarze Frau bin, um halt irgendwie mit einem weißen Mann in derselben Branche so als gleich gelten zu können.
Es ist ein Act, glaube ich. Ich glaube, Frauen haben schon sehr schwer. Und desto mehr Dimensionen reinkommen, desto anstrengender wird das, glaube ich. Also genau, falls ich das sagen darf. Aber ich glaube irgendwo, ich meine, wir haben ja schon drüber, oder du hast schon vorhin drüber geredet, über diese Mikroaggressionen, Alltagsrassismus. Woher glaubst du, stammt dieser Rassismus?
Also wenn wir ganz, 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 ganz zurückgehen, um ehrlich zu sein, dann glaube ich, dass Rassismus seine Wurzeln in einem Konzept hat, was von der westlichen Gesellschaft, vor allem hier so in der Region Zentraleuropa entwickelt wurde, um halt eben mit Blick auf die Kolonialzeit ein gewisses Bild von Menschen mit dunkler Hautfarbe zu zeichnen, insbesondere Menschen mit afrikanischer Abstammung. Und das, dieses gewisse Menschenbild enthielt halt, dass diese Menschen minderwertiger seien. Und dieses Bild wurde halt eben gezeichnet, um für sich selber eine gewisse überlegenere Machtposition zu sichern. Mhm. Das ist so, das ist meiner Meinung nach historisch gesehen so die Wurzeln des Ganzen. Und die Konsequenzen davon, ja, die heilen bis in die Vergangenheit, in die Gegenwart.
Zu lange. Ja. Was machst du eigentlich dagegen und setzt du dich gegen Rassismus an?
Ja, also ich mache, also was ich dagegen mache, ist zum Beispiel meine Teilnahme an diesem tollen Podcast.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch wirklich hier zu sein und das ist halt auch also Teil meines Beitrags dazu. Mhm. Ich versuche Rassismus mit Kommunikation und Education zu bekämpfen, mhm. Soweit ich das mental auch stemmen kann.
Voll, sicher.
Unter anderem halt auch durch Storybeiträge auf Social Media und ich habe auch sehr viel Freude daran, Geschichten und relevante Beiträge zu teilen, um einfach, ja, mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, die eventuell sonst nicht darauf aufmerksam würden. Und genau, das ist so mein kleiner Beitrag dazu. Aber wie gesagt, nur soweit ich das Ganze mental auch stelle.
Voll ist sehr klar, weil irgendwo muss man auch diese Zeit finden, sich selbst irgendwie zu regenerieren, weil ich glaube, manchmal wird es zu viel. Ich habe das jetzt letztens auch gelesen in einem Posting. Ich weiß nicht, von wem das war, aber es ging darum, dass gerade so viel auf der Welt passiert, so viel Übles auf der Welt passiert. Und manchmal muss man sich einfach diese Pause nehmen und dann sich ein bisschen raussetzen aus dem ganzen Problematiken, die passieren. Also nicht aus so einer ignoranten Perspektive, sondern einfach, weil gerade zu viel passiert und manchmal braucht man einfach Luft zum Atmen, finde ich. Wir sind gerade total konfrontiert mit so vielen Dingen auf Instagram. Mehr als vor, was weiß ich, 8 Jahren, würde ich sagen, also medial gesehen.
Und immer den Überblick zu behalten und alles zu teilen und sowas, dafür reicht die Kapazität irgendwann halt auch einfach nicht.
Aber du hast auch vorhin angesprochen, dass du Leute educaten möchtest, was mich zur nächsten Frage bringt. Du hast ja schon mal an einem Podcast teilgenommen, und zwar in No Shame in My Name. Und du hast dort über den Namen gesprochen. Und da habe ich ein folgendes Zitat rausgeschrieben. Und sorry an alle Leute, wenn ich jetzt Englisch total schlecht ausspreche, wurscht. Just be confident and don't be shy. If you're willing to teach, people will be willing to learn. If you're not willing to teach, nobody will be willing to learn. Was ich ein sehr schönes Zitat finde. Also ich fand es echt toll, als ich gehört habe. Aber die Frage jetzt an dich, wie kann man Menschen am besten motivieren, allgemein voneinander zu lernen?
Also erstmal, Aussprache was perfect.
Thank you.
Und genau, damit habe ich gemeint, oder damit wollte ich Leute dazu motivieren, ganz einfach Freude, wirklich Stichwort Freude, daran zu finden, über andere Kulturen zu lernen und anderen seine eigene Kultur näher zu bringen. Mhm. Weil viele so ein negatives Bild von Afrika als Kontinent haben, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und ich als Kind so viel Charme gehabt habe, dazu oder Menschen darüber zu educaten, fehlte mir halt auch eben diese Freude. Ne? Aber jetzt als Erwachsener habe ich statt Charme Stolz auf meine afrikanische, schön, meine nigerianische Herkunft und habe wirklich diese Freude daran, davon zu erzählen. Und damit bewahre ich halt auch eben ein Stück weit mein kulturelles Erbe. Und ich möchte einfach Leuten in derselben Position die gleiche Motivation geben, dass sie mit derselben Freude, mit demselben Stolz anderen Leuten ihre Kultur näher bringen.
Das ist schön gesagt. Das ist echt schön gesagt. Ich würde jetzt nochmal ganz schnell zurückspringen zum Racial Profiling, wobei ihr dich fragen, was eben ein Ally für dich ausmacht.
Ja, ein Ally für mich persönlich ist jemand, der zu nichts versteht, welche Vorteile er oder sie mir gegenüber hat und in einem nächsten Schritt idealerweise versteht, wie er aufgrund dieser Vorteile meine nachteilige Situation verbessern kann. Und vor allem versteht, dass das nicht bedeutet, dass er selbst dadurch einen Nachteil dann dadurch hat.
Genau.
Also im Gegenteil, ein Ally versteht, okay, ich habe diesen Vorteil, diese Person hat diesen Nachteil, ich kann meinen Vorteil nutzen, um den Nachteil in einen Vorteil umzuwandeln und mein Vorteil bleibt mir trotzdem erhalten. Das heißt, idealerweise haben wir dann beide einen Vorteil, vorher hattest aber nur du einen Vorteil.
Ich tue das total unterschreiben. Ich habe letztens sogar mal ein Gespräch mit meiner Mitwohnerin geführt, was Rassismus angeht, weil sie ist Inderin. Und wir haben über rassistische Machtstrukturen geredet und wir haben ein bisschen darüber diskutiert und ich meinte dann, dass das Problem mit Rassismus ist, oder nicht nur Rassismus, auch anderen Machtstrukturen, ist es Menschen, die eben in dieser übergeordneten Situation sich sehen, dass die Angst haben, dass man ihnen Macht nimmt. Also sobald du ihnen diese Macht wegnimmst, reagieren sie eben darauf. Aber das sollte eigentlich nicht sein. Ich meine, nur du nimmst diese Macht nicht weg, du teilst, hört sich auch scheiße an, aber du teilst das. Du versuchst auch Menschen in der gleichen Position wie dich zu stellen und Ich glaube, das sollte sein. Und ich glaube, das große Problem war, es muss einfach diese Angst haben, dass man.
Ja, aber das ist wirklich so. Und das habe ich vor allem gemerkt an BLM, was ja seit Jahren gibt, aber letztes Jahr so seinen Höhepunkt hatte.
But all lives matter.
Wo voll viele Black Lives Matter so verstanden hatten, dass Black Lives Matter bedeutet only Black Lives Matter.
Ja.
Wobei Black Lives Matter bedeutet Black Lives Matter too.
True, ja.
Weißt du, was ich meine? Ja, also auch.
Das regt mich so auf. Sorry. Tut mir leid, wenn ich dich gerade unterbreche. Das hat mich so aufgeregt, diese ganzen Postings. Yes, but all lives matter. Halt die Fresse. Natürlich tun alle Menschenleben zählen. Aber gerade ist der Fokus gerichtet auf Menschen, die wegen einer gewissen Hautfarbe irgendwie ermordet werden, etc., die untersucht werden, die angehalten werden von Polizisten. Wieso kann man das nicht verstehen? Ich werde da urwütend, wenn ich sowas höre. Natürlich tun all lives matter, aber kann man nicht mal diese ganze Situation reflektieren und mal sagen, ja, ich bin weiß und ich habe nicht mit Angst zu rechnen, etc. Ist es so schwer für gewisse Menschen? Sorry, ich hatte schon unterbrochen.
That's the problem. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ein Ally versteht eben genau das.
Oh, Gott, people. ich finde das ein bisschen anstrengend. Also, es ist echt anstrengend, mit manchen Menschen darüber zu reden, die einfach keine Ahnung haben von rassistischen Machtstrukturen, von allgemeinen Machtstrukturen, und ich finde, es ist auch wichtig, sich reinzulesen, und wenn man nicht lesen möchte, dann schau dir irgendwelche Videos an, hör dir irgendwelche Sachen an. Es gibt so viel Medieninhalte, die man rezipieren kann in jeder Form. Es gibt Podcasts, es gibt Filme, es gibt Dokumentationen, es gibt YouTube, TED Talks etc., die man sich reinziehen kann, um sich weiterzubilden. Und wenn man dann irgendwie kein Interesse hat, sich weiterzubilden, dann hat man echt einen Vogel. Es pisst mich einfach nur an. Ich glaube, jeder Mensch sollte sich irgendwie in einer Form und Weise, falls irgendwas passieren sollte, wie Black Lives Matter. Also, und ich hoffe, dass dieser Aufstand, wobei Aufstand ist ein falsches Wort, diese Demonstration, diese Bewegung einfach weitergeht, aber dass man wenigstens sagt, hey, das passiert gerade in der Welt und ich werde mich weiterbilden, ich werde schauen, wie es Menschen geht, die so fühlen, weil irgendwo haben sie, also irgendwo kommt diese Emotion her, deswegen sollte man das auch wahrnehmen und wahrhaben und reflektieren und nicht nur sagen, oh mein Gott, scheiße, jetzt bin ich weiß und muss fürchten, dass ich irgendwie keinen Job mehr habe oder what? Also mit dem Jobthema ist ein anderes Ding. Das fällt mir gerade ein mit Ausländern, wenn man sagt, die Ausländer kommen und nehmen unsere Jobs, was nicht stimmt. Aber es gab sogar mal, das ist ein anderes Ding, aber es gab mal so einen Witz, ich glaube auf Twitter, und da hat jemand geschrieben, hallo, ich bin Tom, 36 Jahre alt, CEO von irgendeiner Firma, und ein Ausländer hat mir meinen Job genommen, also ein Ausländer, also ein Flüchtling. Ich fand das so witzig, weil ich glaube, das denken sich Menschen, dass irgendwie dass ihnen was weggenommen wird. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema.
Das ist ja das Problem. Nur weil sie was haben, heißt es nicht, dass du es nicht hast.
Ja.
Aber das verstehen die Leute nicht. Und das ist halt auch wirklich Angst. Und diese Angst steht halt einfach im Weg, eine Situation zu verbessern, wo du halt die Macht dazu hast, diese Situation zu verbessern. Das ist krass.
Menschen haben einfach Angst, dass sie so behandelt werden, wie sie andere Menschen behandeln, die sie halt suppressen.
Ja, das ist das.
Wo ist das Problem, wenn weiße Menschen keine Zivilcourage zeigen?
Ja, das Problem dabei liegt darin, dass eine Situation, die durch einen wirklich simplen Beitrag, ne, ob verbal oder nonverbal, neutralisiert oder gar deeskaliert hätte werden können, wird dadurch, dass die Zivilcourage ausbleibt, verschlimmert. In Jura heißt es bis auf einige Ausnahmen sehr oft, dass Schweigen ein rechtliches Nullum ist. Ne?
Das heißt?
Es heißt, Schweigen hat keine Bedeutung. Es heißt weder Ja noch Nein. Es gibt zwar Ausnahmen davon, aber das ist jetzt der Grundsatz. Aber in diesem Fall bedeutet Schweigen kein Nullum, sondern es könnte zumindest oder wird leider halt auch sehr oft tatsächlich als grünes Licht aufgefasst. Es suggeriert dem Täter sozusagen, ich kann mit dem Verhalten weitermachen.
Aha.
Es heißt sehr oft einfach, dass das Verhalten, genau, keiner stoppt mich. Ich billige das Verhalten, auch wenn ich es eventuell schlimm finde, ich billige es. Und die Situation wird dadurch halt auch irgendwo minimiert, sozusagen. Und das Ungleichgewicht, was ohnehin schon besteht, zu Ungunsten des Opfers, wird dann dadurch einfach nur verstärkt.
Mhm.
Das ist die Gefahr, wenn Zivilcourage ausbleibt. Und daher halt auch dieser Spruch, White Silence is Violence.
Es ist nur krass. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig zu sprechen, einfach um Leuten zu zeigen, so hey, hier ist der Stoppseil.
Ja, auch wenn es heißt, auch wenn dir die Worte fehlen oder und du nur ein paar Worte zustande bringst und es halt heißt, das geht so nicht oder das ist nicht gut oder hören Sie auf oder halt einfach dem Opfer suggeriert, hey, ich fühle mit dir, ich weiß, dass das, was du gerade durchmachst, scheiße ist.
Mhm.
So, ne? Auf beiden Seiten, das kann schon die ganze Situation neutralisieren,
total.
Im Idealfall halt deeskalieren.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so wichtig, das zu machen.
Mhm.
Ich glaube, einfach diesen Zuspruch spüren von der Person, falls eine Person neben dir ist, die einfach deinen Rücken stärkt. Ich glaube, hat so einen großen Wert. Ich glaube, Menschen checken das gar nicht, wie wichtig das eigentlich ist. Aber bezogen darauf, was findest du, oder was ist deine Meinung, was können Menschen in Bezug auf Rassismus besser machen? Also in Bezug auf Menschen bestärken bei rassistischen, rassistischen Bemerkungen von anderen?
Was Menschen tun können, ist ganz einfach zu erkennen, welche Privilegien man hat. Privilegien hat ja an sich jeder. In Bezug auf das Thema Race haben halt sehr viele white people halt im Privilege. Und man kann das erstmal erkennen und dann halt auch den nächsten Schritt machen und halt auch verstehen, was es bedeutet, diese Privilegien zu haben und dann im nächsten Schritt Awareness zu schaffen in dem Umfeld. Das allein würde schon reichen, selbst wenn es dann ist, der Oma zu erklären, dass es halt eben nicht okay ist, das N-Wort zu benutzen. Das wird schon reichen.
Du hast mir vorhin auch von deiner Freundin erzählt, die, ich sage mal, ziemlich ruhig war. Was hättest du dir eigentlich gewünscht von ihr, als du im Handtaschenladen die Konfrontation hattest?
Ja, also aus meiner subjektiven Sicht, aber halt auch objektiv gesehen, hätte ich halt dann doch gewünscht, dass man dem Täter zu verstehen gibt, dass nicht nur ich das so sehe, sondern sie aus ihrer Sicht auch. Das heißt, dadurch hätten halt die Täter sich in ihrem Handeln halt nicht eventuell bestärkt gefühlt, sondern sie hätten erkannt, oh, das, was uns gerade gesagt wird, das, womit wir gerade konfrontiert werden, entspricht nicht nur der subjektiven Vorstellung des Opfers, sondern eine andere Person sieht das genauso. Und dann wäre die Situation eventuell dadurch halt vom Subjektiven ins Objektive gerückt worden. Genau, dadurch hätten die Leute eventuell verstehen können, aber nicht müssen. Ich meine, man kann ja auch dennoch ignorant bleiben, aber eventuell hätten sie dann verstehen können, dass ihr Verhalten eventuell problematisch ist, anstatt wie sie gehandelt haben, überhaupt gar nicht erst davon wissen zu wollen.
Auf jeden
Fall. Das wäre eine Option gewesen. Alternativ hätte man mir auch als Opfer zu verstehen geben können, hey, ich höre, was dir gesagt wird und ich verstehe, dass dir gerade Unrecht getan wird. Und das hätte dann eventuell auch einfach den Rücken gestärkt sozusagen. Das sind so halt auch für andere Leute da draußen, die sich in so einer Situation wiederfinden, wo man selbst diesen Privilege hat. Das wären so Handlungsalternativen, anstatt nicht zu handeln.
Hätte deine Freundin mehr machen sollen?
Also ich verstehe, dass es schwierig ist, den Mut zu finden, etwas zu sagen. Aber ich finde schon, dass man in so einer Situation einfach etwas hätte sagen sollen. Es ist okay, weil ich persönlich als Heilungsprozess versuche dann immer, wenn Rassismus passiert und halt auch eben in diesem Extremfall vom Racial Profiling, war es für mich sehr wichtig, einfach nur versuchen herauszufinden, was ich davon lernen kann. Was können wir daraus lernen? Was können wir mitnehmen? Was können wir besser machen?
Total, es ist eine richtige Einstellung, einfach das Beste rauszuholen aus.
Genau, weil dann bleibt es nicht so negativ, sondern wird positiv.
Genau. Das ist schön. By the way, was mir vorhin eingefallen ist, man merkt voll, dass du Jura oder halt Jus studierst. Das ist so eine.
Hat man Jus in Österreich?
Ich glaube schon. Ich habe das immer verwechselt, weil ich habe immer Jura gesagt. Ich weiß nicht warum. Und ich wurde, glaube ich, immer verbessert, dass es Jus heißt.
Oh. Ja, aber nicht in Deutschland.
Ja. Okay, dann ist es wahrscheinlich Jus bei uns. Ja. Aber man merkt halt voll, dass du Jura studierst. Weil das ist eine gute Ausdrucksweise, um Sachverhalte irgendwie zu erklären. Ziemlich viel cool, by the way.
Achso, danke. Ich bin als Mensch, um ehrlich zu sein, sehr um Sachlichkeit und Höflichkeit bemüht. Das ist wirklich meine Art. Und in Jura sagen wir auch sehr oft, die deutsche Sprache ist das Handwerkszeug des Juristen. Und das stimmt halt einfach. Du musst dich halt auf einer bestimmten Art und Weise der deutschen Sprache bemächtigen können, um irgendwie in Jura, also dich ausdrücken zu können. Das heißt aber nicht, dass ich nicht so Slang und sowas kann. es ist ja noch situationsbedingt. Ne? Ja, guck mal, wenn ich so diese Straßendeutsch sprechen muss, ich kann, nur mal.
Ja.
Aber gleichzeitig bin ich halt, wie gesagt, einfach sehr um Höflichkeit und Sachlichkeit bemüht.
Voll.
Ich finde, damit kommt man in den meisten Situationen sehr gut voran.
Aber nice. Wir sind eh schon fast am Ende angelangt. Und wie du weißt, ich habe urviel Spaß, mit dir zu reden. Ich finde die Folge echt toll. Und sehr, sehr lehrreich vor allem. Also danke dafür. Aber ich würde jetzt auch einfach mal fragen, was du dir allgemein von Menschen wünschst oder was muss sich oder sollte sich in der Gesellschaft ändern?
Ich wünsche mir, dass die Menschen sich über ihre Privilegien bewusst werden. Und ich muss halt auch nochmal betonen, ich weiß, das Thema Race steht hier im Podcast gerade im Vordergrund, aber Privilegien gibt es auch in anderen Bereichen. Das heißt, man kann sich wirklich darüber über seine Privilegien bewusst werden. Und dann finde ich, dass sich ändern sollte, dass es dann halt auch, also selbstverständlich wird halt, dass man darüber überhaupt spricht, weil voll oft wird das so gemieden, darüber zu sprechen, oder wenn man darüber spricht, wird das Gespräch oft umgeleitet, das sollte sich eventuell doch ändern. Also wenn man schon darüber spricht, sollte man das Gespräch auch zu Ende führen. Ich weiß, es ist unangenehm. Ja, okay, also niemand will in dieser Position sein, aber wenn wir Änderungen bewirken wollen, dann müssen wir darüber sprechen. So einfach.
Was mir immer wichtig ist, ich frage Leute meistens nach einem Ratschlag, weil ich glaube, es ist immer sehr cool, jüngere Menschen, ich glaube, das war auch eine Motivation für mich, den Podcast zu starten, dass junge Menschen einfach Tipps bekommen irgendwo, einfach reinhören, wie sich andere Menschen fühlen. Aber hast du vielleicht einen Ratschlag für Menschen, die eben einen ähnlichen Background wie du haben?
Ja, ich habe einmal einen Ratschlag bezüglich dieses Cultural Clash. Und dann hätte ich tatsächlich auch noch einen Ratschlag bezüglich Racial Profiling. Also der erste Ratschlag wäre, dass fühl dich nicht dazu gedrängt, dich für eine Kultur entscheiden zu müssen. Mhm. Vor allem, wenn du dich ganz einfach beiden Kulturen zugehörig fühlst. So, das ist auch eine Option. Es ist nicht immer entweder oder. Es geht auch beides. Dann zum Racial Profiling. Wenn du kannst, be bold und konfrontiere. Mhm. Wenn es die Situation zulässt, ne? Nur wenn es die Situation zulässt und du dich selbst dadurch nicht in Gefahr bringst. Wenn nicht und wenn du halt auch den Mut einfach nicht dazu finden konntest, dann ist das auch nicht schlimm. Denn manchmal liegt auch Stärke darin, nichts zu sagen. Mhm. Es kommt, wie wir Juristen gerne sagen, auch manchmal auch einfach auf den Einzelfall an. Aber wenn es dich belastet, also wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, dann verdränge es nicht, versuche es zu verarbeiten. Mhm. Beispielsweise durch Kommunikation mit jemandem, der es wirklich nachempfinden kann. Für mich persönlich war das meine Mutter. Mhm. Genau, das sind so die zwei Ratschläge in Bezug auf diese zwei Themenbereiche, die wir heute besprochen haben, die ich so auf den Weg geben möchte.
Super. Finde ich schön, also ich weiß nicht, was ich dazu hinzufügen soll, aber finde ich einfach toll, ich glaube, es ist einfach wichtig, einfach so eine Erfahrung im Endeffekt zu teilen und das rauszulassen, ein Ventil irgendwo in jeder Form, einfach irgendwas zu haben, wo man seine Gefühle rauslassen kann. Mhm. Und ja, wir kommen jetzt zur letzten Frage, nachdem wir eh vor lange geworden sind, aber was möchtest du Menschen da draußen sagen, die dich auf irgendeiner Form, egal in welcher, unterschätzen?
Ja, ganz simpel. Seid nicht überrascht. wenn das Gegenteil von dem, was ihr geglaubt habt, eintritt, seid nicht überrascht. Hashtag Black Girl Magic. Hashtag
Simple. Das ist schön. Aber ich hatte echt viel Spaß mit der Folge. Also siehst du auch nicht, weil wir gerne nicht Videochatten. Aber ich habe ein riesiges Lächeln im Gesicht gerade. das freut mich voll. Also vielen Dank dir nochmal, dass du mit mir deine Erfahrung geteilt hast. Und ich hoffe, Menschen öffnen sich und hören dir wirklich zu, also nicht nur zuhören, sondern auch wirklich verstehen und es reflektieren und es verarbeiten, weil das heißt für mich zuhören. Und dass sie einfach vielleicht, falls es noch irgendwelche Stolpersteine gab, dass sie da sich ändern, das einfach annehmen etc. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich tue allen meinen Followern und Followerinnen empfehlen, Fagger zu folgen auf Instagram. Ihr könnt einfach Fagger auf Instagram folgen. Ich tue euch ihr Profil einfach verlinken auf mein Profil, überall auf den ganzen Fotos und in der Description von dem Spotify oder meinem Podcast, wo ihr ihn halt hört. Und ja, es war sehr cool. Und perfect. That's it. It's a wrap, I guess.
Okay. Ja, dann auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Nicht nur, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, auf deiner Plattform meine Erfahrungen zu teilen, sondern auch einfach für den wichtigen Beitrag, den du leistest mit deiner Arbeit und mit diesem Podcast.
Dankeschön.
Ich glaube, wenn es mehr Menschen gäbe wie dich oder mehr Menschen, mit deinem Talent und mit dem Interesse, sowas consistently zu verfolgen, dann hätten wir, glaube ich, einige der Probleme nicht, die wir gerade thematisiert haben.
Vielen Dank, es ist echt süß. Oh mein Gott, I'm emotional.
Ja, doch, ich finde es wichtig, keine Ahnung, ich finde es sehr wichtig, Leuten Credit zu geben, wo Credit due ist. Das ist wirklich sehr wichtig. So.
Dankeschön.
Deswegen auch als Encouragement und halt auch als Motivation an dich, weiterzumachen.
Weil Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel.
Ja, gerne, gerne, gerne.
Es war sehr schön und ciao.